Aber je mehr Steine da irgendwie auch krumm und schief draufgesetzt werden, desto mehr erhält man irgendwann ein Konstrukt, was einfach löcherig ist, nicht stabil ist und dann irgendwann einem um die Ohren fliegt, weil man eben keine vernünftige Basis aufbaut und auch gar nicht so im Blick hat, wie zum Beispiel die Nutzung später ist, weil ein ganz wichtiges Thema bei Datenprodukten ist ja auch, Werte zu schaffen und idealerweise langfristige Werte zu schaffen. Das heißt auch immer wieder zu gucken, wie werden denn überhaupt meine Produkte genutzt?
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Barbara Surmanovic von Belonio. Und sie ist dort Head of Product, aber auch Head of Data Products. Und tatsächlich ist sie eine der ältesten, vielleicht sogar die älteste Data Product Managerin, die wir in Deutschland haben. Denn sie hat diese Rolle schon seit 2019. Und lässt uns jetzt teilhaben an dieser reichhaltigen Erfahrung, die sie sammeln konnte. Und ich glaube, sie hat ein super Konzept. Sie erklärt uns nochmal Data Products. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Aber auch, wie ist es organisatorisch richtig eingebettet? Wie sieht so ein Ökosystem aus? Aus Rohdaten, Products, Contracts und Marketplaces. Und erzählt uns auch viele Erfolgsfaktoren, die dazu beitragen, am Ende diesen Übergang zu Datenprodukten, meistens kommt ja aus einer Projektorganisation, diesen Übergang erfolgreich zu gestalten. Ganz wertvolle Folge, viel Spaß damit. Hallo Barbara.
Hallo Carsten.
Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Barbara, du bist ja eine der ersten Data Product Manager, die ich überhaupt kenne, die wahrscheinlich es überhaupt gegeben hat, nämlich schon 2019 bist du in diese Rolle geschlüpft. Erzähl uns doch vielleicht erstmal, wie es dazu kam.
Danke sehr. Das stimmt. Ich hatte damals großes Glück und vielleicht ein Stückchen Zufall, irgendwie in diese Rolle reinzukommen. Und zwar war das so, dass ich schon vorher 2017 angefangen habe, mehr in die Delta-Richtung zu gehen, war dann dort eher im Thema Webtracking unterwegs gewesen, was ich super spannend fand. Aber dort war das so gewesen, bei der Firma, bei der ich war, dass Webtracking eine Sache war und die ganzen Backend-Daten eine andere Sache gewesen ist. Und ich aber dachte, okay, eigentlich ist das doch viel cooler, wenn man Frontend- und Backend-Daten irgendwie zusammenbringen kann, um irgendwelche interessanten Erkenntnisse daraus zu gewinnen für die Firma und auch wirklich das volle Potenzial zu nutzen, in dem Sinne, weil ja Daten wirklich auf alle Bereiche der Firma eben schauen können. Und da hatte ich mich dann mal umgeschaut, weil das in dem Unternehmen nicht möglich gewesen ist, wo es denn noch Möglichkeiten gibt. Und da hatte ich bei New Work tatsächlich einen sehr tollen Arbeitgeber gefunden, wo ich diese Chance hatte, in diese Rolle zu schlüpfen. Und die haben das damals auch ganz neu eingeführt. Also das war auch sehr experimentell, wenn man so will. Mit der Einstellung war ich auch die erste Person, die diese Rolle innehatte, zusammen mit den anderen Kollegen, die dann im Team eingestellt wurden. Und die haben diese Rolle geschaffen, weil sie früher Solution Architects hatten im Data-Bereich und gemerkt haben, dass das nicht so richtig geklappt hat, weil die zwar sehr breit aufgestellt waren, aber man hatte schon technische Spezialisten. Was mehr gefehlt hat, war dieses Organisatorische und diese Vermittlung zwischen Business und eben den technischen Funktionalitäten. Und deswegen hat man dort diese Rolle neu eingeführt. Und dadurch, dass ich noch komplett neu gewesen bin und das auch gar nichts gab im Internet. Also ich habe auch versucht zu recherchieren, zu gucken, ob es irgendwelche Artikel gibt und so. Und es gab wirklich nichts. Dachte ich mir, okay, gut, dann nutz doch mal deine Erfahrung aus der Softwareentwicklung, aus dem Produktmanagement und Projektmanagement. Was kann man da irgendwie adaptieren und was nicht? Und habe dann auch ganz viel experimentieren dürfen, um zu testen, welche dieser Ansätze kann man denn auch auf den Data-Bereich übertragen. Und welche vielleicht eben auch nicht. Und habe mich dann natürlich gefreut, dass ich das über eine ganze Zeit lang machen konnte. Und da es ja eben keine Inhalte gab, habe ich dann auch angefangen, auf LinkedIn zu schreiben, weil ich einfach mein Wissen mit anderen teilen wollte und gehofft hatte, dass vielleicht das so ein kleiner Impuls ist, auch für andere ihr Wissen zu teilen und wir uns gegenseitig unterstützen können.
Ja, und jetzt, 6 Jahre später, ist es eins der, wichtigsten Themen im Bereich Daten und Datenstrategien. Also man sieht, es braucht so ein bisschen, aber gute Ideen setzen sich offensichtlich ganz gut durch.
Das stimmt, das ist mir auch eine große Freude, dass das so ist.
Ja, absolut. Hattest du denn, oder war das die Idee damals bei euch auch schon, das Thema so zu verstehen, dass man auch weggehen wollte von projektorientierter Vorgehensweise? Also in diesem Produkt quasi dann auch diese Verantwortung, aber auch die langfristige Verankerung quasi zu etablieren?
Mhm. Ja, also das war ein zentraler Gedanke gewesen. Ich muss aber zugeben, dahin zu kommen, ist tatsächlich nicht so leicht. Also wenn man mit einer Organisation arbeitet, die jahrelang nur auf Projekte getrieben ist, ist das wirklich viel Arbeit, da Überzeugung zu leisten und aufzuzeigen, wo die Vorteile eines wirklich langfristigen Produktdenkens liegen. Und da erinnere ich mich noch an eine Präsentation, die ich dann vorbereitet habe, um genau sozusagen Vor- und Nachteile aufzuzeigen und wie man da in welche Richtung auch gehen kann und warum das total Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall freue ich mich total, dass du jetzt deine langjährige Erfahrung hier mit uns teilst. Und lass uns doch mal mit dem genau anfangen, was du gerade gesagt hast. Wo siehst du denn die Hauptvorteile eines produktorientierten Ansatzes im Datenbereich?
Ja, das ist auf jeden Fall, was du schon sagtest, die Langfristigkeit. Also ich habe das immer verglichen mit Legos. Also ich habe gesagt, bei Projekten, man baut immer so einzelne Steinchen, die aber nicht unbedingt zusammenpassen. Und am ersten Moment hat man noch, sag ich mal, eine große leere Fläche. Da kann man ohne Probleme einen Stein neben dem anderen setzen. Das kümmert da noch nicht. Das erzeugt noch nicht viel Schmerzen. Aber je mehr Steine da irgendwie auch krumm und schief draufgesetzt werden, desto mehr erhält man irgendwann ein Konstrukt, was einfach löcherig ist, nicht stabil ist und dann irgendwann einem um die Ohren fliegt, weil man eben keine vernünftige Basis aufbaut und auch gar nicht so im Blick hat, wie zum Beispiel die Nutzung später ist, weil ein ganz wichtiges Thema bei Datenprodukten ist ja auch, Werte zu schaffen und idealerweise langfristige Werte zu schaffen. Das heißt auch immer wieder zu gucken, wie werden denn überhaupt meine Produkte genutzt? Finden die überhaupt Anklang? Sind die noch aktuell? Müssen wir da vielleicht irgendwas ändern? Und beim Projekt macht man das nicht. Man erstellt einmal die Sache, man lässt es liegen und dann liegt es da, bis irgendjemand drüber meckert oder drüber stolpert und sagt, okay, das muss entweder weg oder da muss was gemacht werden. Im besten Fall läuft es noch. Im schlimmsten Fall hat man etwas hingestellt, was schon seit Jahren veraltet ist und kein Nutzer merkt es. Und das führt einfach dann zu wahnsinnig vielen Problemen bei der Nutzung der Daten und zu entsprechend vielen Beschwerden. Während wenn man das als Produkt gesteuert angeht, kann man von Anfang an versuchen, wirklich eine solide Basis aufzubauen und wie ein Haus aus Legosteinen wirklich Stück für Stück alles ordentlich und immer im Blick zu haben, auch in welche Richtung möchte ich das denn weiterentwickeln.
Ja, absolut. Also ich sage mal, die Aufgabe und die Erfolgsdefinitionen sind einfach ganz unterschiedlich. Ne? Im Projekt muss ich die gestellten Anforderungen umsetzen. Und wenn ich das getan habe, bin ich eigentlich fertig.
Genau.
Und im Produkt muss ich halt so bauen, dass es langfristig sich verkauft oder dass es eben Anwender gibt, die das gut finden. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch einer der wesentlichen Punkte.
Ja, und dass ich als Verantwortlicher auch ansprechbar bin, weil das hatte ich dann auch nochmal verdeutlicht, jetzt wo du es sagst. Beim Projekt, man lässt das liegen wie eine heiße Kartoffel. Also danach, wenn es Probleme gibt, es gibt irgendwie niemanden mehr, den man darauf ansprechen kann oder der sich verantwortlich fühlt. Bei einem Produkt hat man, solange das Produkt existiert, auch einen dedizierten Ansprechpartner, der dann eben hilft, sich auch darum zu kümmern und das zu optimieren.
Ja, und das ist dann der Data Product Manager. Ne?
Genau.
Ich glaube, die Rolle hat sich ganz gut etabliert. Ich hatte gehört, manchmal Owner, Data Product Owner, finde ich auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, so der häufigere Term ist Manager. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Und das finde ich auch spannend, weil ich schon damals tatsächlich auch einen Artikel auf LinkedIn geschrieben habe über die verschiedenen Rollen und auch Unterschiede, die es da dann eben gibt, auch in Richtung Business Analyst zum Beispiel und auch der Unterschied zwischen einem Project Manager und Project Owner. Aber das sehe ich auch im regulären Produktmanagement, dass es da oft diese Verwirrung gibt. Und man kann vielleicht vereinfacht sagen, der Manager ist jemand, der mehr noch strategisch denkt, der das Thema noch umfassender betrachtet, während der Owner sich mehr um die operative Ausführung kümmert. So könnte man das vielleicht vereinfacht sagen. Und ich glaube, es ist auch sehr gut, beide Rollen zu haben, weil es ja auch in der Firma vielleicht unterschiedlich sein kann. Also in manchen Firmen sind sie vielleicht so aufgestellt, dass man wirklich jemanden braucht, der sich nur operativ kümmert für die Weiterentwicklung. Also da geht es eher darum, einfach nur Dinge zu priorisieren, Anforderungen einzunehmen und zu gucken, wie die technisch umgesetzt werden. und mehr nicht, weil man dann andere Funktionen hat, die eher die strategischen Dinge berücksichtigen oder dieses Drumherum noch mehr. Aber dann gibt es vielleicht auch andere Firmen und Bereiche, wo man sagt, nee, man braucht aber jemanden, der wirklich umfassende Roadmaps aufbaut, der wirklich vielleicht sogar ein Data-Product-Programm aufbaut, was ich zum Beispiel dann auch gemacht habe, dass ich dann für den ganzen Bereich B2B zum Beispiel angefangen habe, die Roadmap für die verschiedenen B2B-Produkte oder Data-Produkte dort eben aufzubauen. Und das ist nochmal ein anderes Level und ein anderer Verantwortungsbereich, den man dann eben auch hat. Und deswegen finde ich es durchaus sinnig, beide Begriffe zu haben, aber auch sinnig, dass man sich bewusst ist, wo die Abgrenzung ist und wo welcher Begriff dann eben auch Sinn macht.
Okay. Bevor wir noch ein bisschen mehr über die Organisation sprechen, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, lass uns doch noch mal kurz deine Definition hören, was eigentlich ein Datenprodukt ist. Ich würde das ungern vertiefen heute, weil da gibt es ja jede Menge Diskussionen. Trotzdem, glaube ich, wäre es einfach spannend zu hören, was ist für dich ein Datenprodukt und was vielleicht auch nicht.
Ja, sehr gerne. Und auch gute Frage, weil in der Tat, das ist auch meine Beobachtung, dass es da unterschiedlichste Definitionen gibt. Ja. Ich würde auch für mich sagen, das wirklich hundertprozentig Richtige gibt es vielleicht auch nicht oder ist schwer zu definieren, weil auch da die Vorbedingungen sehr unterschiedlich sein können. Aber für mich ist ein Datenprodukt eher etwas wie eine Art End-to-End-Prozess. Ich weiß nicht, ob du das Value-Stream oder Value-Stream-Theorie oder Mapping kennst, aber es ist quasi ein Wertstrom. Also für mich gehört zu einem Datenprodukt alle Tätigkeiten, alles, was man tun muss, um am Ende wertvolle Ergebnisse zu liefern. Und das können unterschiedlichste Ergebnisse sein. Das kann jetzt ein Standard-Report sein, das kann irgendeine bestimmte Analyse sein, das kann ein KI-getriebener Algorithmus sein oder irgendeine Funktionalität sein. Also was da am Ende rauskommt, das können unterschiedlichste Sachen sein. Und für viele ist es so, dass dieses Endprodukt dann eher so das Datenprodukt ist oder dass alles irgendwie, alle Prozesse und Steuerungen, alles, was dazu ist, Datenprodukt ist oder dass die Daten selber das Produkt sind. Aber ich glaube, man muss wirklich von Anfang an, also wenn ich eine Fragestellung habe, übergeordnet gucken, für welchen Bereichen oder für was ist es dann relevant? Also ist es zum Beispiel jetzt nur etwas, was Marketingabteilung oder Produktabteilung oder Finance wissen möchte? Oder habe ich vielleicht einen Bereich, der übergeordnet ist, wo vielleicht mehrere Leute drauf gucken? Und dann kann ich sagen, okay, das ist so meine Basis, die ich mir als Kern nehme, die ich definieren muss. Das sind alle Daten, die ich da reinladen muss. Die muss ich irgendwie verarbeiten und kann sie dann für verschiedene Sachen nutzbar machen. Aber dieser gesamte Prozess für mich ist ein Datenprodukt, weil ich zumindest sehr stark daran glaube, dass wenn ich diesen ganzen Prozess im Griff habe, werde ich an jeder einzelnen Stelle in diesem Prozess mir Schwierigkeiten reinholen, die ich dann im Zweifel auch nicht lösen kann, wenn ich keinen Zugriff darauf habe und damit dann letztendlich auch kein gutes Endergebnis erreichen kann.
Ja, also eher eine etwas breitere Definition. Andere versuchen das ja eher enger zu fassen, quasi mehr auf so die eigentlichen Daten, sage ich mal, beschränkt. Ja. Aber wir bei BARC folgen eigentlich auch eher der breiteren. Ja? Also wir sagen auch, ja, das sind eigentlich erweiterte Produkte in dem Sinne, eben da, wo es dann ein Dashboard wird, eine Analyse, ein Modell etc. Ja, okay, aber da sind wir recht ähnlicher Meinung in dem Sinne.
Ja. Eine kleine Sache würde ich noch ergänzen, ja, weil das fand ich auch spannend, so in meiner Erfahrung, ist, dass die Endprodukte, die dann kommen, haben im Business die höchste Sichtbarkeit, weil das ist ja oftmals etwas wirklich Greifbares, wo man sofort den Wert auch im Zweifel sieht oder wenn der Wert nicht gegeben ist, weil das nicht gut entsprechend umgesetzt wurde, auch nicht. Aber es ist sehr sichtbar, aber alle diese Tätigkeiten, die davor stehen, um zu diesem Endprodukt zu kommen, sind ja super relevant, weil sonst hätte man das Endprodukt nicht. Die haben aber eine deutlich wenigere Sichtbarkeit und damit oftmals geringere Akzeptanz auch in Richtung Management und Business Stakeholder, weil dann nicht verstanden wird, wieso braucht das jetzt so lange? Oder wieso hakt das jetzt an der Stelle? Oder wieso müssen wir in dieses Thema eben nochmal rein? Aber diese Aktivitäten sind super wichtig, um zum Ende zu kommen. Und deswegen war es für mich immer auch ein Punkt gewesen, hervorzuheben, zu sagen, ja, ihr wollt dieses Endergebnis, ich verstehe das, aber guck mal, da sind die und die und die Schritte, die wir alle durchlaufen müssen, um dahin zu kommen. Und alle davon sind wichtig und relevant. Und ungefähr könnt ihr bei dem und dem und dem Schritt ungefähr damit rechnen. Und das sind eure auch Verantwortung für die verschiedenen Schritte. Und das hat es deutlich leichter gemacht, auch ein Verständnis dafür aufzubauen und eine Akzeptanz zu erhöhen.
Ja, nee, ergibt Sinn. Dann lassen Sie mal kurz das Ökosystem beschreiben, in dem so ein Datenprodukt sich dann befindet. Ne? Also irgendwo gibt es ja Rohdaten, dann gibt es ein Datenprodukt, dann gibt es Datenkontrakte und einen Marktplatz. Das sind, glaube ich, finde ich, so die wichtigsten Bestandteile. Erste Frage, habe ich was vergessen? Und zweitens, vielleicht kannst du das einmal auch gesamthaft einordnen. Also was ist was, was hat welche Aufgabe?
Ja, du musst mich vielleicht gleich nochmal dran erinnern. Fangen wir mal bei den Rohdaten an.
Ja.
Die können ja an allen möglichen Stellen entstehen. Und was ich immer sehr wichtig fand, ist, dass man hier auch bewusst sein muss, wirklich jeder kann Rohdaten erstellen. Also das kann eine Maschine in der Fabrik sein, das kann in der Softwareentwicklung einer IT-Abteilung sein, das kann aber auch vielleicht in der HR-Abteilung jemand sein, der eine Excel-Tabelle ausfüllt. So, Rohdaten können an jeder Stelle entstehen und Datenqualität ist ein Riesenthema. Und deswegen ist es schon da sehr, sehr wichtig zu schauen, auch welche Bewusstheit haben denn die verschiedenen Parteien, die da Daten erzeugen und was kann man da für Maßnahmen treffen, um eine möglichst gute Datenqualität zu ermöglichen. Und da kann es verschiedenste Rollen geben. Also Data Product Manager kann eine der Rollen sein, die unterstützt, da Maßnahmen zu treffen. Aber ich glaube, in vielen anderen Unternehmen gibt es mittlerweile auch schon wirklich Data-Spezialisten, die sich um Data Literacy und Data Culture kümmern. Und das sind zum Beispiel auch dedizierte Rollen oder ein Data Steward, der da vielleicht auch nochmal hinterher ist, entsprechend eine gute Qualität zu erzeugen. Also da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, dann eben hinzukommen. Und diese Rohdaten müssen auf irgendeine Art und Weise zu etwas Wertvollem verarbeitet werden. Das heißt, da muss man ja auch erstmal eben gucken, wie ist die Datenqualität, für was braucht man denn die verschiedenen Daten? Und an der Stelle fand ich das extrem hilfreich, wirklich im unternehmensübergeordneten Kontext zu denken. Also gar nicht Use-Case-basiert zu denken, zu sagen, okay, diese Abteilung hat jetzt diese Daten angefragt und dann mache ich für die das. Sondern wirklich zu schauen, was habe ich da für Daten und für welche verschiedenste Abteilungen können diese Daten relevant sein und dort dann eher versuchen, die entsprechend zu clustern oder zu bündeln oder irgendwie Wege zu schaffen, die einfach verbindbar miteinander zu machen. Und ich glaube, das ist auch, also das freut mich total, was für eine Entwicklung die Tools mittlerweile gemacht haben. Weil früher war das ja noch eine Riesenarbeit gewesen, sich zu überlegen, wie modelliert man das Ganze, wie bereinigt man, wie bringt das, man das weiter, wie strukturiert man das Ganze. Gerade auch in komplexeren Umfeldern super schwierig. Mittlerweile gibt es ganz tolle Tools, die auch bei all diesen Themen unterstützen. Und da kann zum Beispiel auch ein Marktplatz unterstützend wirken, dass man eben sagt, okay, wir haben eine Plattform und vielleicht muss sich ja auch die Data-Abteilung gar nicht immer um alles selber kümmern, sondern vielleicht kann man ja über so einen Marktplatz auch mehr Bewusstsein, mehr Self-Service schaffen für die verschiedenen Parteien und man bietet mehr ein flexibles System an, wo man jemanden hat, also die Data-User- oder Consumer-Seite, die dann eben sagt, hey, ich habe hier bestimmte Dinge, die möchte ich gerne wissen und brauche dafür die und die Daten und die Data-Producer-Seite, die eben hingehen kann, jawohl, ich habe die Daten, ich kann die dir liefern, werden erstmal neutral sozusagen angeliefert und können dann entsprechend verwertet und genutzt werden. Also da gibt es auch viele tolle Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Und ich glaube, einen Punkt habe ich noch vergessen, oder?
Ja, bevor wir zu Data Contracts kommen, muss ich aber eine kurze Nachfrage stellen. Mhm. Bist du größerer Verfechter von Push oder Pull? Also Push heißt ja, ich habe Daten und ich sollte sie im Unternehmen bereitstellen. Das heißt, ich stelle sie ein. Oder Pull heißt ja, ich brauche was. Das heißt, ich muss irgendeinen Request, eine Möglichkeit haben, das zu dir anzufordern. Und dann sollte ein Datenproduzent hoffentlich die bereitstellen können. Wie ist so deine Meinung zu dem Thema?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich eher in Richtung Pull tendieren aus eher einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, weil man kann natürlich sehr viel pushen. Also der sozusagen Technikerin in mir sagt, Push ist cooler, weil man hat einfach ganz viele Daten zur Verfügung und man kann sich da was raussuchen. Aber wenn ich das betriebswirtschaftlich oder auch strukturell betrachte, kann dadurch auch sehr viel Chaos, viel Unübersicht entstehen und im Zweifel auch ganz viel Datenmüll, der mich auch Geld kostet, den ich irgendwie hinstelle, aber der nie genutzt wird. Und wenn ich eher nach dem Pull-Principle gehe, dann kann ich viel dedizierter sagen, was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind, die wirklich notwendig sind, und nur die halte ich dann entsprechend auch vor. Aber ich sehe auch Vor- und Nachteile für beides. Also ich glaube, wenn man in Richtung Push geht, dann muss man sehr aktiv sein und wirklich im Auge drauf haben, dass die Daten auch tatsächlich genutzt werden, weil sonst ist man wahnsinnig ineffizient.
Ja, absolut. Genau. Also wahrscheinlich ist es wie immer am Ende irgendwo eine gewisse Mischung, die vielleicht sinnvoll ist. Genau. Wenn wir nochmal auf die Rollen schauen, wir haben ja den Data Product Manager, glaube ich, jetzt ganz gut verstanden. Und was man ja typischerweise auch sieht, ist den Produzenten und den Konsumenten. Das sind ja so die typischen Rollen. Und der Kontrakt regelt ja in aller Regel so das Zusammenspiel zwischen den beiden oder wie die miteinander umgehen. Ist das richtig verstanden?
Ja, kann man so sagen, aber so wie ich das verstanden habe, ist das Ganze ja auch eher aus der Softwareentwicklerrolle entstanden, dass die Softwareentwickler immer wieder Anfragen bekommen haben, hey, liefert uns mal Daten, und vielleicht auch ein bisschen genervt gewesen sind davon, von manchmal auch der unpräzisen Definition oder den Beschwerden, die es da gibt, und gesagt haben, hey, wir möchten das irgendwie vereinheitlichen und standardisieren. Und dann ist der Gedanke entstanden, dass sie gesagt haben, hey Data-User, wenn ihr irgendwas von uns wollt, kommt doch zu uns, und dann können wir einen Datenkontrakt aufsetzen mit der Data-Abteilung und genauer definieren, welche Daten in welchem Format mit welchen Spezifika rüberkommen müssen. Nur ich sehe da schon viele Herausforderungen bei dem Ganzen, weil oftmals, also man muss natürlich immer schauen, manchmal hat man Glück in der Organisation, aber oftmals fehlt den Data-Producern auch das notwendige Wissen, oder auch den Data-Usern, weil die dann wissen, ja, also wir möchten einen Report so und so oder wir möchten eine KPI. Aber selbst schon bei der KPI-Definition tun sie sich schwer. Wie sollen sie denn dann genauer sagen, welche Daten sie konkret benötigen? Das heißt, ein Data-Producer muss aus dem Data-User herauskitzeln können, aus der Anforderung, welche konkreten Daten benötigt werden. Und das ist ein Wissen, das normalerweise die Data-Abteilung hat, was Data-User und Producer nicht unbedingt haben. Man kann es aufbauen an Wissen, also ist jetzt auch nicht unmöglich. Manchmal hat man Glück in Unternehmen, wo da das gegeben ist. Aber ich würde sagen, in meiner Erfahrung nach zumindest ist das jetzt nicht unbedingt ein Standard, von dem man ausgehen kann. Und das macht es natürlich dann schwierig, weil dann im Zweifel im Data Contract ja Dinge definiert werden, aber dieser ganze Prozess einfach nicht nachhaltig ist und es dann zu diversesten Schwierigkeiten kommt, wie ich habe doch gar keine Kapazität eingeplant, um das zu machen, oder quasi auf der Business-Seite, ja, Data-Produkte und Data-Sachen sind immer nur irgendwie zweite, dritte, vierte Priorität. Ja, wir möchten die Insights haben, wir möchten aber keine Kapazität freigeben, um überhaupt zu diesen Insights irgendwie zu kommen. Und dann funktioniert das Ganze überhaupt gar nicht.
Ja, absolut. Okay, das heißt, du plädierst für eine Rolle des Data-Teams in einer Definition oder vielleicht auch Überwachung von Datenkontrakten. Das richtig verstanden?
Mehr eine Art Unterstützung, würde ich sagen.
Ja.
Also
ja.
Die Abteilung, die so den notwendigen Stups gibt oder auch das notwendige Know-how liefert, zu sagen, okay, es gibt eben manche Dinge, die wisst ihr vielleicht nicht oder habt ihr bisher einfach noch nicht in eurem Beruf erfahren, und das ist auch total in Ordnung und selbstverständlich, dass dem so ist, aber wir haben hier Wissen, mit dem wir euch nützlich sein können. Und lasst uns doch gemeinsame Prozesse, Strukturen aufbauen, wie wir euch da unterstützen können. Lasst uns schauen, wie die Kommunikation gestaltet werden muss. Also am Ende, und das finde ich ist das Interessante bei den Data Contracts, das ist ja etwas eigentlich sehr Technisches, wo etwas Technisches genutzt wurde, um ein eigentlich menschlich-prozessuales Problem zu lösen. Weil eigentlich geht es ja mehr um die Kommunikation zwischen allen Beteiligten und sich da eben einig zu werden und nicht unbedingt um ein rein technisches Problem, wo es irgendwelche Schwachstellen gibt, sondern die, ja, also es ist jetzt nicht ganz falsch, Data Contracts zu haben, will ich auch nicht sagen, das ist schon nützlich, aber wenn man dieses Menschliche drumherum nicht berücksichtigt, dann glaube ich, hat das an sich ganz alleine nicht den Erfolg, den man sich eigentlich erhofft damit.
Spannender Gedanke, auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz, dass das ein bisschen greifbarer wird für uns. Was sind denn die wichtigsten Bestandteile eines Data Contracts? Was wird da eigentlich vereinbart im Wesentlichen?
Ja, also was auf jeden Fall vereinbart werden sollte, ist eben, was für Daten rüberkommen, beziehungsweise es kommt auch darauf an, wie du es dann eben denkst. Also klassisch ist es ja so, dass man sagt, was sind das für Daten, was haben die für ein Typ, Format, was gibt es da vielleicht für bestimmte Restriktionen, aber das ist die sehr technische Seite. Und da gibt es auch genug Quellen im Internet, würde ich sagen, die das nochmal beschreiben. Was ich spannender finden würde, ist eben zu sagen, schaut doch erstmal auf die Business-Seite zum Beispiel. Also, wofür wird denn dieser Data Contract gerade gebraucht? Welcher Business Case soll denn eigentlich damit bedient werden? Was sind die Metriken, die man damit beantworten möchte? Wie ist das Ownership? Wie sind vielleicht die Qualitätsanforderungen auch daran oder wie klassifiziert man das? Sind das jetzt DSGVO-relevante Daten? Dürfen die auch extern zum Beispiel geteilt werden? Wie sieht es mit dem Wissensstand aus? Wo gibt es da zum Beispiel vielleicht noch irgendwie Lücken oder was ist so die Erwartungshaltung? Also wenn ich gerade in Richtung Data Product denke, zum Beispiel auch, wie langfristig ist das relevant und auf welche Data-Produkte zahlt das eben dann ein? Und das sind alles so Zusatzinformationen, die ich da sehen würde, die aber jetzt, soweit ich weiß, oftmals gar nicht berücksichtigt werden.
Genau, je nachdem, wie es gemacht wird. Guter Hinweis mit dem Technischen. Es gibt sogar einen Open Data Contract Standard, ne? ODCS. Ich glaube, wer interessiert ist, kann da sicherlich reingucken und hat da eigentlich genau viele dieser technischen Spezifikationen. Jetzt hast du ja schon mehrfach eigentlich genau dieses Thema Menschen, Organisation, Zusammenarbeit angesprochen. Das ist ja ganz wesentlich. Vielleicht gibst du uns erstmal einen Einblick nochmal in die Rollen, die da relevant sind. Ja? Also wo, mit wem interagieren jetzt diese bereits genannten Rollen? Data Product Manager, Data Producer, Data Consumer oder User? Weil da gibt es ja noch mehr Interessante in dem Spiel.
Das stimmt, ja. Also man kann schon mal festhalten, jetzt von den Grundrollen, der Data Product Manager ist eine Schnittstelle zwischen dem Data-Team und unterstützt dort alle Data-Rollen, die es da geben kann, die ja mannigfaltig sein können, Data Engineering, Data Analytics oder Analytics Engineering, KI oder Data Science Spezialisten, alles mögliche, Data Architects und so weiter, die es da eben geben kann. Da hat jeder seine spezifische Rolle und der Produktmanager ist eher die Rolle oder auch der Product Owner, die mehr das Datenprodukt im Blick haben oder haben sollen. Mhm. Und man könnte natürlich auch darüber nachdenken, diese Data Product Manager Rolle gar nicht so dediziert zu haben, sondern einer anderen Rolle diesen Hut zuzuweisen. Da muss man aber natürlich sicherstellen, dass dieses Verständnis einfach auch da ist und eben die entsprechenden Kompetenzen auch vorhanden sind, um sich drum zu kümmern. Und der Data Product Manager hilft dann oder sollte den Data-Abteilungen und den Data-Usern und Producern helfen. Also hinter den Data-Usern hängen ja normalerweise alle Business-Abteilungen, Marketing, Vertrieb, Produkt, Operations und was man noch nicht alles hat. Und auf der Data-Producer-Seite ist es eben sehr durchwachsen. Da können manchmal Mitarbeiter verschiedenster Fachabteilungen eben drinstecken. Da können aber oftmals dann eben auch die Software-Entwicklungsteams oder zum Beispiel irgendwelche Maschinen dahinter stecken. Und dann geht es eben darum, dass man eben diese Prozesse orchestriert und dass man Verständnis aufbaut. Also ich sehe den Data Product Manager auch als jemanden, der wirklich das Business verstehen kann, die Sprache des Businesses verstehen kann und dort entsprechend vermitteln kann und die Anforderungen aufnehmen kann und auch unterstützen kann in Richtung Metriken, Reports, Ergebnissen hinzuleiten, vielleicht auch mit neuen Ideen kommt oder auch bei der Organisation und bei der Weiterentwicklung hilft. Und natürlich auf der anderen Seite ein Grundverständnis auch bei den Data Producern hat, um auch dort Verständnis zu schaffen und Unterstützung zu bieten, falls es eben Fragen gibt. Und dann natürlich innerhalb der Data-Abteilung ein bisschen zu schauen, okay, wie muss denn jede Rolle wie mitwirken und dann auch sicherzustellen, dass eben in diesem gesamten Data Production Flow, wenn man so möchte, innerhalb eines Data Products, dann natürlich auch die einzelnen Schritte entsprechend getriggert werden. Da haben wir so eine Art Mini-Projektkomponente, wenn man noch so möchte, mit drin, wo man sagt, okay, da muss ich wie ein Projektleiter auch gucken, ja, dass ich auch die entsprechenden Aufgaben Stück für Stück dann durchbekomme, dass ich das Endergebnis dann auch habe. Ich überlege gerade, ob es noch weitere Aspekte gibt, aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Aspekte für mich, wie das Ganze funktionieren kann. Also wenn der Data Product Manager wirklich Zugriff hat auf diese Rollen und quasi als cross-funktionale Leadership-Funktion diese Rollen unterstützen kann, entsprechend auch aktiv zu werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, ist es eher schwierig. Also wenn man zum Beispiel als Data Product Manager nicht auf die Data User oder Producer zugeht darf oder wenn man zum Beispiel auch in den Data-Abteilungen kein Mandat hat, Anforderungen reinzubringen, dann steht man im Endeffekt auf verlorenen Posten, weil dann habe ich gar keine Mittel mehr, um überhaupt ein Data Product aufbauen zu können.
Wichtiger Punkt. Wie stehst du zu Data Product Managern in IT oder in den Fachbereichen?
Also ich würde sagen, unmöglich ist es nicht. Aber es ist eben nicht so leicht, weil ich schon gemerkt habe, also was zumindest für mich sehr wertvoll war, ist eben ein Grundwissen zu haben, Softwareentwicklung, Fachwissen im Sinne von Fachabteilung und Data. Und dadurch konnte ich auch alle drei Perspektiven sehr gut verstehen. Aber wenn jemand nur eine dieser Perspektiven hat, glaube ich, ist es enorm schwierig, da auch wirklich diese Rolle gut auszufüllen. Weil man muss nicht super tief drin sein in diesen anderen Rollen oder Perspektiven, aber zumindest so ein Oberflächenwissen sollte gegeben sein. Aber ich glaube auch, wenn man Programme schafft im Sinne von Data Literacy Programmen und dort dieses Wissen aufbaut und diese Kompetenzen mit aufbaut, dann geht das bestimmt.
Ja, absolut. Jetzt haben wir oder hast du ja auch schon mehrfach diesen wertorientierten Ansatz von Datenprodukten hervorgehoben. Also sie müssen einfach Wert zeigen. Wie messe ich den denn, den Wert?
Das ist ein guter Punkt und der ist auch tatsächlich nicht ganz so leicht zu beantworten, aber ich hätte da Vorschläge. Also man kann verschiedene Ansätze wagen und ich würde sagen, jeder Ansatz macht sogar auch Sinn. Also die können quasi auch parallel gefahren werden. Das Einfachste ist zu gucken, wie ist denn die Nutzungsrate meines Datenproduktes? Also wie oft öffnen das denn die Leute mit der entsprechend relevanten Frequenz? Manchmal hat man zum Beispiel einen Jahresreport, der wird halt nur einmal im Jahr angesehen, dann ist es okay. Aber der sollte auch mindestens einmal im Jahr dann angesehen werden, sonst zeigt sich, dass das nicht so eine sinnvolle Sache gewesen ist. Das ist somit das Leichteste, was man umsetzen kann. Das andere, was nicht ganz so leicht ist, ist eben auch wirklich den Business-Erfolg zu messen und auch da das Commitment vom Business zu haben. Also was meine ich damit? Am besten ist ganz am Anfang, wenn man überhaupt irgendein Datenprodukt aufbaut, dass man versucht zu verargumentieren und zu verstehen, warum brauche ich das gerade für die Firma im Business? Was erhoffe ich mir dadurch? Und was sind vielleicht Kriterien, wie ich den Erfolg bewerten kann? Wenn man das in Zahlen messen kann, umso besser, aber man hat das nicht unbedingt immer, aber dann kann man vielleicht trotzdem die Kriterien überlegen, wie man sagen kann, ob es jetzt erfolgreich war oder nicht. Und wenn es möglich ist, dann auch schon mal grob abzuschätzen, was erwarte ich mir denn in finanzieller Hinsicht. Das ist nicht immer ganz so leicht. Aber wenn man das kann, hätte man dann den Vorteil, weil ich als Data Product Manager, wenn ich wirklich dann diese ganze Pipeline manage und das als mein Datenprodukt sehe, kann ich Kosten berechnen. Ich kann berechnen, wie viel Pi mal Daumen. Ich weiß ja ungefähr, wie viel die Experten verdienen in dem Bereich, was für Technologien dahinter stecken, was so Betriebs- und operative Kosten sind. Das heißt, ich kann aufstellen, Pi mal Daumen, was kostet mich die Entwicklung dieses Data Product? Und kann das dann dem der Schätzung entgegenhalten und den Zielen? Und kann dann fragen, lohnt sich überhaupt die Entwicklung davon? So der erste Punkt, wenn man sagt, ja, dann entwickle ich das und dann kann ich nochmal zurückschauen, haben wir die Ziele erreicht? Wie nah sind wir an die Schätzung rangekommen? Wie gut war die Schätzung? Vielleicht nicht so gut, dann lernen wir draus, können es beim nächsten Mal besser machen. Aber ich kriege zumindest ein Gefühl dafür, wurden denn die Business-Ziele überhaupt in irgendeiner Richtung dann auch erreicht damit? Weil das Ungünstigste, was passieren kann, ist, dass man irgendwas entwickelt, man stellt es bereit und es wird nicht genutzt. Und dann wurden für das Unternehmen wahnsinnig viele Kosten erzeugt, ohne dass wirklich ein Nutzen dahinter steht.
Ja. Beim Thema Wert haben wir ja ein Grundproblem. Das ist ja, dass die einen die Arbeit haben, das sind die, die die Produkte bauen, und die anderen, die sie nutzen, haben ja eigentlich den Nutzen. Also die haben, die realisieren diesen Wert. Und wie gehst du mit diesem, ich nenne es mal Mismatch um? Vielleicht gleich erweitert die Frage, ich habe jetzt erste Modelle gesehen einer Kostenverrechnung oder sogar einer Idee, Produzenten am Wertbeitrag teilhaben zu lassen. Also gibt es, glaube ich, momentan einiges im Fluss, einige Ideen. Hast du da schon was umgesetzt oder dir Gedanken zu gemacht?
Also das sind durchaus spannende Ideen, über die man nachdenken kann, weil ich finde schon, durch die Erzeugung und Erschaffung des Data Products schafft man ja überhaupt die Basis dann für den geschäftlichen Erfolg. Deswegen die Datenabteilung da irgendwie mit zu berücksichtigen in dem Erfolg macht total Sinn. Oder Also wenn es jetzt auch nicht kostenstellentechnisch passiert, zumindest dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass da auch ein Beitrag zur gesamten Wertschöpfung erfolgt, macht total Sinn. Man muss natürlich schauen, manchmal hat man sogar auch Data Products, die man direkt an den Markt bringen kann. Also wenn ich vor allem an die ganzen KI-Produkte denke, da hat man ja einen direkten Bezug zum Geschäftserfolg. Da ist es natürlich deutlich leichter, als wenn es jetzt, ich nenne es jetzt mal nur Standard Reports sind zum Beispiel, die man jetzt irgendwie ausgibt als ein Teil von einem Data Product. Da ist es natürlich deutlich schwieriger, aber dieses Bewusstsein zu haben, ist gut. Und dann habe ich zum Beispiel auch von spannenden Ansätzen gehört, weil es ja auch oftmals die Schwierigkeit gibt, wie priorisiert man denn die verschiedenen Anfragen? Dann eher zu sagen, okay, ihr habt sozusagen im Sinne von Wert bestimmte Punkte oder Gelder, die ihr ausgeben könnt bei uns. So, und dann müsst ihr mal gucken, wie viel könnt ihr dann ausgeben. Wir haben sozusagen das unser Maximum, das wir annehmen können, was wir bearbeiten können. Und dann dürft ihr mal gucken, was ihr da in den Topf quasi stecken möchtet und was eben nicht. Und im Zweifel, wenn der Topf voll ist, aber es gibt noch mehr Anfragen, im Zweifel auch sagen, hey, im Business untereinander, unterhaltet euch doch mal und findet heraus, was ist denn von euren Anfragen gerade wirklich das Dringendste für unser Gesamtbusiness?
Mhm. Also mehr einen marktorientierten Steuerungsansatz sozusagen. Aber es gibt ja auch eher Governance-orientierte, weil diese Priorisierung immer knapper Ressourcen bleibt ja ein Dauerbrenner. Und es geht ja in dem Sinne auch nicht so wirklich weg. Nur weil ich jetzt Datenprodukte baue, ich habe im Zweifel immer noch zu wenig Leute, die das tun können und zu wenig Ressourcen insgesamt. Das wäre so meine letzte Frage eigentlich für heute. Also diese ganze Steuerung, wer priorisiert das jetzt? Wie komme ich jetzt eben zu einem bestmöglichen Umsetzung von den Produkten, die auch wirklich den größten Nutzen stiften?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich von einem Traumidealbild ausgehen würde, würde ich sagen, das muss so weit oben wie möglich verankert sein. Weil im Endeffekt kann man sagen, dass die Hauptgeschäftsinitiativen, die man fährt, ja auch diejenigen sind, von denen man ganz oben auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene glaubt, dass sie das Unternehmen voranbringen. Und das heißt, in diesen Initiativen relevante Insights bereit zu haben, ist ja das Beste, was man tun kann, weil man dann ja auch die Firma damit unterstützt, in die Richtung, in die sie gehen möchte, da entsprechend zu investieren und die notwendigen Insights auch zu generieren. Und daran würde ich mich immer orientieren und versuchen zu sagen, okay, wenn wir unsere Geschäftsinitiativen planen auf Gesamtebene, Konzern, Firmenebene, was sind unsere wichtigsten Themen, die wir haben und wie können wir das datatechnisch mit übersetzen und darauf zu achten, dass Data dort auch ein integraler Bestandteil dieser Initiativen ist und nicht erst alles verabschiedet und gemacht wird und die Data-Abteilung dann so später im Nachgang hintenrum davon erfährt, sondern Data sollte von Anfang an mit am Tisch sitzen und die Dinge mitbekommen und im Zweifel, finde ich, auch den Mut haben, weil das ist auch nicht selbstverständlich, mal dagegen zu halten oder Dinge zu hinterfragen und dort auch vielleicht das Business zu unterstützen, richtige Entscheidungen zu treffen, also zu gucken, macht das jetzt wirklich hier Sinn oder macht das keinen Sinn, weil das Spannende, finde ich, im Data-Bereich ist, man bekommt Insights wirklich aus allen Bereichen und man hat einen ganz anderen Blick auf die Firma. Und kann dadurch auch der Firma noch einen ganz anderen Mehrwert liefern, indem man dieses Wissen aktiv nutzt. Aber da muss man natürlich auch den Mut haben, im Zweifel mal einem Geschäftsführer zu sagen, ja, nette Idee, aber nein, sehe ich anders, weil so und so, was denkst du denn darüber?
Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Fassen wir vielleicht mal zusammen. Was sagst du? Was sind die größten Erfolgsfaktoren für die Einführung von Datenprodukten in Unternehmen? So einmal gesamthaft, wenn man das jetzt als Unternehmen aufgreifen möchte oder schon macht, aber einfach aus deiner jetzt doch langjährigen Erfahrung, worauf sollte ich besonders achten?
Ja, also das ist auf der einen Seite definitiv die Unterstützung vom obersten Management. Wenn das nicht gegeben ist auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene und alle Ebenen darunter, ist das schon mal sehr schwierig, da überhaupt erfolgreich damit sein zu können. Das andere ist der kulturelle Change, was du vorhin angesprochen hast, Projekt-Produktorganisation. Wirklich zu gucken, ist dieses Verständnis vorhanden oder muss ich da eben in diese Richtung arbeiten? Und dann auch nochmal zu gucken, welches Wissen und Verständnis ist vorhanden und wie werden Entscheidungen getroffen? Weil gerade dieses Thema wenig Kapazität, 10.000 Anfragen, die nicht machbar sind, da muss man sehr hart priorisieren und aussortieren und wirklich einen sehr guten, scharfen Blick haben, was relevant ist und was nicht, und das Business auch bei dieser Entscheidungsfindung unterstützen. und dort die Kontakte zu knüpfen zu den entsprechenden Abteilungen und relevanten Leuten, das Verständnis auch dafür aufzubauen und den Mut auch zu haben, in diese Richtung zu beraten, sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte, um überhaupt eine Grundlage zu schaffen. Und dann natürlich die Rolle selber und wo sie verankert ist in der Organisation, weil das hat auch einen massiven Einfluss darauf, wie erfolgreich die Rolle selber auch sein kann und dann eben am Ende auch die Arbeit mit den Datenprodukten.
Super, tolle Übersicht. Ganz, ganz herzlichen Dank, Barbara. Ich wünsche dir noch viel Spaß und viel Erfolg in der weiteren Gleitung dieses Themas Data Products. Ich habe hier so jetzt den Eindruck gewonnen in unserem Gespräch, dass es trotz 6 Jahren dir noch nicht langweilig geworden ist bei dem ganzen Thema. Und insofern wünsche ich dir ganz viel Erfolg und kann nur sagen, bis bald. Wir sehen uns bestimmt bald mal auf einem Event wieder.
Danke sehr, bis bald.
Bis dahin, tschüss.